Euch allen einen wunderschönen guten Morgen. Was für eine Geschichte, was für ein Mann, dieser Naemann. Also nicht verwechseln, die Jüngeren unter euch. Naemann ist ein ganz anderer Typ. Naemann, der Feldhauptmann des Königs von Aram, war ein trefflicher Mann, denn durch ihn gab der Herr, so heißt es, den Aramäern Sieg. Nur eine kleine Information für alle. Die Aramäer sind neben den Juden und Arabern einer der ältesten semitischen Volksstämme. Ihre Sprache mit dem Hebräischen verwandt hat sich um ca. 800 vor Christus durch die Jahrhunderte über den gesamten mesopotamischen Raum verbreitet. Auch Jesus von Nazareth, geht man davon aus, dass seine Mundart aramäisch war. Die Sprache lebt heute vor allem in der maronitischen Liturgie fort, eine der ältesten christlichen Religionsgemeinschaften der Welt. Die heutigen Aramäer sehen sich vor allem als Christen der ersten Stunde. Sie sind seit Generationen Fürsprecher des jüdischen Volkes und des Staates Israel. Und vielleicht hat man mal etwas davon gehört, vom Genozid in der Türkei, von den Aramäern und Armeniern. Das zielt alles auf diese Volksgruppe zurück. Also, Naemann war ein großer, stattlicher Mann. Er war ein gewaltiger Mann. Also stattlich, ansehnlich, großartig, trefflich halt, heißt es in der Bibel. Und was hat es ihm genutzt? Er war auch noch aussätzig, leprakrank. Nun, es gibt Lepra in den unterschiedlichsten Ausprägungen. Und ich weiß nicht genau, in welchem Stadium Naemann war, als diese Geschichte von ihm geschrieben war. War vielleicht noch eine frühe Geschichte oder frühes Stadium, denn ich kann mir nicht vorstellen, dass er in einem Stadium, wie wir es aus Filmen wie Ben-Hur kennen, vermummt und ich weiß nicht, ob man dann noch von so einem trefflichen, stattlichen Mann geschrieben hätte. Er war zu diesem Zeitpunkt Armeebefehlshaber. Er war Hausherr und er war Vertrauter des Königs. Welch eine Macht, welch eine Kraft muss dieser Mann verströmt haben, trotz seiner Krankheit. Eine Krankheit, die damals noch als unheilbar galt. Und wie viel größer muss in dieser Situation sein Leid gewesen sein. Lepra als Sklave, als Bediensteter oder Lepra als einfacher Bauer, da ist Lepra schon schlimm genug, aber was hat man denn schon zu verlieren? Außer diesem erbärmlichen, armseligen Sklavenleben. Aber er, Naemann, er hatte doch so viel zu verlieren. Seinen Luxus, seine Macht, sein Ansehen. Ansehen, nicht unbedingt Aussehen, war damals von größter Bedeutung. Und ist es doch heute auch immer noch, oder? Die falschen Schuhe, die falschen Jeans, schon kannst du nicht mehr in der Schule auftauchen. Wer da etwas auf sich hält, falsche Jeans, so kann ich mich hier nicht blicken lassen. Mobbing vorprogrammiert. Nur gut, dass es den Begriff Mobbing damals noch nicht gab. Aber seltsam, irgendwie habe ich das Empfinden, dass dieser Naemann gar kein Mann von der Sorte war, der so großen Wert auf seine Macht und sein Ansehen gelegt hat. Wie ich darauf komme? Er scheint beliebt gewesen zu sein. Bei seiner Frau, bei seinem Bediensteten, bei seinem König. Man kann auch als mieser Typ beliebt sein bei Schleimern und anderen miesen Typen, aber bei so viel verschiedenen Menschen unwahrscheinlich. Vor allem eine Person fällt mir in diesem Zusammenhang auf. Da stand geschrieben in Kapitel 5, Vers 2, aber die Kriegsleute der Aramäer waren ausgezogen und hatten ein junges Mädchen weggeführt aus dem Lande Israel. Ich finde, weggeführt klingt hier irgendwie so ein bisschen so sanft. Die ist geraubt worden, die ist entführt worden. Und das allein wäre doch schon Grund genug für dieses Mädchen gewesen, sauer zu sein. Stinksauer. Das Mädchen wurde entführt und nicht, um sie mit Gold und Seide zu überwerfen und in einen Harem mit anderen schönen Frauen zu stecken. Nein, die war im Dienste der Frau von Noeman, eine Sklavin also. Welch großes Leiden. Wie viele Frauen kommen heute aus genau diesem Land, aus Syrien, hierher, sind keine Sklaven, können hier frei leben und sind todunglücklich. Sie ist auch noch Sklavin. Unzufriedenheit, Verzagtheit, Heimweh, alles mehr als verständliche Gefühle, der Wunsch nach Flucht, bloß weg von diesen schrecklichen Leuten, welch bitteres Leid, Sklavin. Und stattdessen? Da sprach sie zu ihrer Herrin, ach, dass mein Herr wäre bei dem Propheten in Samaria, der könnte ihn von seinem Aussatz befreien. Welch eine Kraft in dieser jungen Frau, in dieser Situation, in diesem Leid. Ob sie sich wohl schlecht behandelt fühlte im Hause des Naeman? Ob das wohl schlechte Menschen waren, Naeman oder seine Frau? Und welche Kraft aus tiefstem Gottvertrauen. Fernab von ihrem Volk, das sich gegenseitig stützt in diesem Glauben. Allein auf sich gestellt, vertraut sie immer noch der Kraft dieses einen Gottes, des Gottes des Volks Israel. Aber sie war immer noch nur eine Sklavin. Nur Sklavin? Sie schien mir mehr als das gewesen zu sein, mehr als nur ein Mensch, der nur zu tun hatte, was man ihr auftrug und ansonsten den Mund halten musste. Sie schien sowohl der Herrin als auch dem Herrn Naeman des Vertrauens würdig. Immerhin so vertrauenswürdig, dass man mit dieser Information vor einen König zu treten wagte. Oder war es der letzte Strohhalm, an den sich Naeman klammerte? Wie dem auch sei, er war fest entschlossen, er wollte nach Israel ziehen, in dein Land, das man vorher kriegerisch überfallen hatte. Denn von dort hatten sie ja das Mädchen entführt. Und er tat es mit Einwilligung des Königs, mit diplomatischem Pass sozusagen, einem Sendschreiben von König zu König. Da sprach der König von Syrien, geh hin, ich will dem König von Israel einen Brief schicken. Da ging er und nahm 10 Talente Silber und 6000 Goldstücke und 10 Feierkleider mit sich. Ich wage gar nicht umzurechnen, was man mit einem solchen Vermögen heute alles bauen könnte. Und er brachte dem König von Israel den Brief, darin stand: Und nun, wenn dieser Brief zu dir kommt, so siehe, ich habe meinen Knecht Naeman zu dir gesandt, damit du ihn von seinem Aussatz befreist. Und als nun der König von Israel den Brief gelesen hatte, zerriss er seine Kleider und sprach: Bin ich denn Gott, dass ich töten und lebendig machen kann, dass man von mir verlangt, ich soll einen Mann von seinem Aussatz befreien? Da seht doch, dass der einen Anlass zum Streit mit mir sucht. So sehr können sich Menschen unterscheiden in ihren Wahrnehmungen und Empfindungen. Ein entführtes Mädchen in einem fremden Land, eine Sklavin, vertraut darauf, dass ein Prophet ihres Gottes helfen kann. Ein König eines fremden Landes, der zu ganz fremden Gottwesen oder was auch immer sie dafür hielten, beten. Ein Feldherr eines fremden Landes. Vertrauen darauf, dass ein Prophet eines ihnen fremden Gottes helfen kann. Und der König dieses Propheten, dieses Landes mit diesem Gott, hat nur Angst, dass es neuen Streit gibt. Dass dahinter nur böse Absicht steckt. Aber es gibt ihm wirklich diesen Propheten. Und sein Name ist Elisa. Als aber Elisa, der Mann Gottes, hörte, dass der König seine Kleider zerrissen hatte, sandte er zum König und ließ ihm sagen: Warum hast du deine Kleider zerrissen? Er soll zu mir kommen. So wird er inne werden, dass ein Prophet des wahren Gottes in Israel ist. Also kam Naeman mit seinen Pferden und mit seinen Wagen und hielt vor der Tür des Hauses Elisa. Da sandte Elisa einen Boten zu ihm und ließ ihm sagen: Geh hin und wasche dich 7-mal im Jordan, so wird dir dein Fleisch wieder erstattet und du wirst rein werden. Da ward Naeman sauer. Kann er nicht selber zu mir rauskommen? Da ist dann doch so ein bisschen so dieser Feldherr und diese Position, und der schickt einen Boten zu mir. Das ist so ein bisschen herrisch, muss man als Feldherr wahrscheinlich doch sein, um diese Position zu kriegen. Sind nicht die Flüsse Adama und Pharpar zu Damaskus besser als alle Wasser in Israel? Kann ich mich nicht darin waschen und rein werden? Aber da traten seine Knechte zu ihm und redeten zu ihm und sprachen: Mein Vater, wenn dir der Prophet etwas Großes befohlen hätte, würdest du das dann nicht tun? So nach dem Motto: So, das ist meiner würdig. Vielmehr denn, wenn er dann auch nur sagt: Wasche dich, so wirst du rein. Was für eine Anrede. Mein Vater, reden so ängstliche Untergebene, die nur aus Furcht tun, was ihnen gesagt wird? Naeman ist nicht autoritär. Er hat Autorität. Das ist ein Riesenunterschied. Und seine Leute kennen ihn gut. Etwas Großes, etwas Besonderes, etwas Herausragendes, das würdest du doch tun, oder? Aber sowas Profanes, sowas Billiges, ist das unter deiner, oder ist sowas manchmal unter unserer Würde? Geh doch einfach ins Wasser und versuch es. Und wie ist seine Reaktion nun? Alles gut, lasst uns gehen, auf zu neuen Ufern, zu neuen Taten. Nein, er kehrte wieder zu dem Mann Gottes zurück, er und sein ganzes Gefolge. Und er ging hinein, trat vor ihn und sprach: Siehe, nun weiß ich, dass kein Gott auf der ganzen Erde ist, außer in Israel. Und aus Dankbarkeit bietet er Elisa unglaubliche Schätze und Reichtümer an. Und Elisa, hat man gerade nicht gelesen, lehnt ab. Denn hat er Elisa geheilt? War er derjenige, der geheilt hat? Elisa ist der Prophet des Gottes des Volkes Israel. Nicht mehr und nicht weniger. Aber geheilt? Geheilt hat Gott. Und auch Naaman weiß das. Ich will zu keinem anderen Gott mehr beten. Welch eine Kraft bei Elisa. Die Kraft, Gott zu vertrauen, die Kraft, die Leistung eines anderen, nämlich Gottes, nicht für sich selbst in Anspruch zu nehmen, und die Kraft der Verlockung eines solchen riesigen Reichtums zu trotzen. Die Kraft, demütig zu bleiben. Was ist dieser Naaman nur für ein Mensch gewesen? Eine Sklavin setzt sich für ihn ein. Eine Sklavin so unbedeutend, dass sie nur mit drei Sätzen erwähnt wird. Naaman sagt ja auch noch, die Sklavin, die hat so und so gesagt. Drei Sätze nur zu dieser Sklavin. Die Ehefrau vertraut dieser Magd und sorgt sich um ihren Herrn. Ein König sorgt sich um seinen Feldherrn. Seine Bediensteten unterwegs nennen ihn Vater und sorgen sich um ihn. Wie viel Kraft muss dieser Mann trotz seiner Krankheit bis zu diesem Zeitpunkt schon an seine Umwelt versprüht haben? Trotz seines Leidens so viel Ansehen, so viel Mitleiden. Das ist etwas ganz anderes als Mitleid. 1. Korinther 12, Vers 26 stand vor ein paar Tagen im Neukirchner Kalender. Wenn ein Glied leidet, so leiden alle Glieder. So stand es am Freitag im Neukirchner Kalender. Und wenn ein Glied geehrt wird, so freuen sich alle Glieder mit. Es ist nicht nur das Neue Testament, das uns Christen lehrt. Das Alte Testament erzählt in so vielen Variationen von der Liebesgeschichte Gottes mit uns Menschen. In so vielen Facetten, so vielen Unterschiedlichkeiten, wie auch wir unterschiedlich sind. Aber so, wie man von den Juden nicht von einer Religion spricht, sondern von einer Religionsgemeinschaft, einem Volk innerhalb einer Religion, besser einem Glauben, so sind auch wir Christen durch Christus eine eng miteinander verbundene Gemeinschaft. Ein Leib heißt es. Und wenn an diesem Leib ein Glied leidet, so leiden alle anderen mit. Der ganze Leib leidet. Auch wenn nicht alle den gleichen Schmerz fühlen, so weiß doch der ganze Leib, dass dieser Schmerz existiert. Es ist so wichtig, dass wir als Bestandteil des Leibes den Schmerz eines anderen miterleben. Denn nur als Ganzes haben wir auch die Kraft, es durchzustehen. Und die Gebete des ganzen Leibes können Schmerz und Leid wegspülen wie die Wogen eines Flusses Jordan. Übrigens, die Geschichte des Naaman war noch nicht ganz zu Ende erzählt. Da gab es noch den Diener des Propheten Elisa, der dem Naaman sagte, du sollst da hingehen. Der war irgendwie nicht damit einverstanden, dass es nichts von diesen Schätzen geben sollte. Und er ist ihm hinterhergerannt und hat versucht, sich etwas davon zu erschleichen. Er scherte also aus der Gemeinschaft mit seinem Herrn. Und Elisa sprach zu ihm, wandelte nicht mein Herz mit dir, als der Mann von seinem Wagen umkehrte dir entgegen? War es auch an der Zeit, Silber zu nehmen und Kleider oder Ölbäume, Weinberge, Schafe, Rinder, Knechte und Mägde? So soll nun der Aussatz Naemans dir und deinem Samen ewiglich anhängen. Da ging er von ihm hinaus, aussätzig wie Schnee. Es tut nicht gut, sich aus der Gemeinschaft zu entfernen, weil man meint, mir steht noch was ganz anderes zu. Wir sind in Christus ein Leib. Niemand ist etwas ohne den anderen. Niemand ist etwas Besseres. Nichts sind wir ohne Gott und ohne Jesus Christus. Aber mit ihm sind wir alles, sind wir alle geheiligt. Mit ihm sind wir rein. Und denken Sie nochmal an dieses eine Mädchen, das nur in zwei oder drei Sätzen in der Bibel erwähnt wird. Was hat dieses Mädchen bewirkt? Es gibt niemanden, der zu klein ist, zu unwichtig, zu wenig tun kann. Es gibt Menschen, die seit Jahren sich selber nicht mehr fortbewegen können, ans Bett gefesselt oder an den Rollstuhl oder sonst irgendwas. Und das sind so gewaltige Beter. Jeder hat seine ganz spezielle Aufgabe in diesem einen Leib. Nicht jeder hat sie schon gefunden. Aber jeder darf darauf vertrauen, dass er an der Hand Jesu Christi für die Aufgaben ausgestattet wird, die ihm vorgelegt werden. Ob nun als stattlicher Feldherr, als Bediensteter, der ihn nochmal, hey, du kannst doch mal was Kleines, nicht nur die Großen, oder als junges Mädchen, das darauf vertraut, dass auch in der Fremde ihr Gott sie nicht alleine lässt und Fürbitte hält. Es ist Jesus Christus, der uns durch seinen Heiligen Geist die Kraft schenkt, an ihm dran zu bleiben, an diesem einen Leib Jesu Christi. Amen.